Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, diese Erfahrung von der Sturmstillung ist wirklich ein bewegender Text. Und von Anfang an lasen die Menschen ihn so, dass es um mehr ging, als dass Jesus über das Wasser gehen kann. Der Gelähmte heilte, Tote auferweckte, Dämonen vertreiben konnte, Blinde sehend machen konnte, dem waren auch Wind und Wellen gehorsam. Das war außer Frage und ist es. Aber entscheidender als zu glauben, ob Jesus auf dem Wasser gehen kann, ist die Frage, ob er seine Kirche und mich jetzt und in Zukunft retten kann in und aus allen Lebensstürmen. Denn so hat man diesen Text immer gelesen. So wie die Jünger im Boot und von den Wellen hin und her geworfen wurden, so wird das Schiff, das sich Gemeinde nennt, von den Stürmen der Zeiten hin und her geworfen, mal mehr, mal weniger. So wie die Jünger damals auf den Befehl Jesu hin zum anderen Ufer fahren sollten, müssen uns vor Augen halten, Jesus, im Urtext steht sogar, hat sie gezwungen, ernsthaft gesagt, so jetzt geht weg und fahrt auf das andere Ufer und er zog sich zum Gebet auf den Berg zurück, so ist das Schiff der Gemeinde auf seinem Befehl hin unterwegs durch die Zeiten bis zum Ufer des ewigen Lebens und er ist erhöht und sitzt zur Rechten Gottes. Freilich müssen wir immer wissen, gerade weil er damals gebetet hat und jetzt zur Rechten Gottes erhöht ist, hat er alles im Blick und auch alles im Griff, was uns angeht. Und so wie er den Jüngern entgegenkam, kommt er auch heute in die größten Nöte hinein, er selber, und wenn er kommt, legt sich der Wind. Also nicht, wenn jemand zu Besuch kommt, dann manchmal auch, aber wenn er kommt, legt sich der Wind. Gehalten in Lebensstürmen, damals und heute durch ihn selber, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Dir gebührt die Ehre, singen wir dann. Oder in anderen Worten. Manchmal sind wir auch nur still. Ich möchte heute mit euch den Schwerpunkt auf den zweiten Teil oder den Teil des Textes legen, der nur bei Matthäus beschrieben ist, der ja heute Predigttext ist. Die Sturmstillung wird in allen vier Evangelien beschrieben. Aber nur bei Matthäus gibt es diese Szene, die zwischen Petrus und Jesus sich abspielt. Die sogenannte Szene vom sinkenden Petrus, die unendlich viele Male angeregt haben. Könnt ihr mal googeln, da gibt es alle möglichen Sachen. Da kann man die Theologie auch in den Bildern sehen. Manchmal steht Jesus so da, als der rettet, und dann zeigt er nach oben und sagt, ich kann dich retten. Und manchmal steht er auch so da. Ganz interessant, wenn man mal die Sachen da googelt, was da draus gemacht wird. Diese Szene sollte man aber eigentlich, habe ich gedacht, nicht so sehr nennen, dass die Geschichte vom sinkenden Petrus, sondern vom glaubenden Petrus. Das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber ich hoffe, dass das heute deutlich wird. Denn diese Szene ist ein sprechendes Bild für den Glauben, und es lohnt sich, das genauer anzuschauen. Und mir sind drei Aspekte des Glaubens deutlich geworden in dieser Szene. Nun, erstmal vom Zusammenhang. Die Jünger haben gekämpft gegen den Sturm bis zur vierten Nachtwache, die begann um 3 Uhr. Die Nacht war eingeteilt in 4 Wachtwachen und um 3 Uhr begann die vierte. Und also sie waren vermutlich circa, am Abend sind sie losgefahren, 7-8 Stunden schon auf dem Wasser. Erschöpft vom Kampf gegen die todbringenden Wellen und dann kommt Jesus ihnen entgegen. Sie denken erst, wie bei den Osterbegegnungen, dass es ein Gespenst wäre oder eine Halluzination. Genau wie bei den Osterbegegnungen gibt erst sein Wort Klarheit und er sagt, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Ein Gespenst oder eine Halluzination kann nicht reden. Da wird, kommt die Wirklichkeit ins Gespräch, Jesus selber. Das von Jesus ausgesprochene Wort entfaltet sofort Kraft in den hörenden Herzen, ist übrigens immer so. Wenn Sie zum Beispiel aus den vielen Worten, die ich jetzt hier gebrauche, ein Wort Jesu hören, das entfaltet Kraft. Noch stürmt es, aber eigentlich ist schon alles gut. Auge im Sturm. Und unmittelbar nach diesem Satz heißt es weiter, und jetzt beginnt unsere Szene, auf die ich den Schwerpunkt legen möchte. Petrus sagt: Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Schauen wir einmal da genauer hin. Also, Petrus nimmt wahr, dass Jesus da ist. Und wir müssen immer uns vor Augen halten, das, was hier Petrus macht, können und sollten wir alle tun. Petrus nimmt wahr, dass Jesus da ist. Gerade noch gekämpft, bis zur Erschöpfung, findet eine Umorientierung statt, nicht weil er sich was einbildet und in Erinnerung ruft, oh, der Herr müsste bald kommen oder so, sondern weil eine Realität auftritt. Und diese Realität ist Jesus. Der Sturm ist noch nicht weg, das ist die eine Realität. Und die andere Realität ist, Jesus ist auch da. Und wir dürfen uns immer vor Augen halten, Jesus hat als der Auferstandene zu uns gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Also es gibt keinen Tag ohne ihn. Das ist die Realität. Nun ist es manchmal so, dass in den Lebensstürmen er weg zu sein scheint. Es gibt auch manchmal diesen Zug, ich glaube, dass er weg zu sein scheint, obwohl er da ist, das liegt dann mehr an uns. Da sind wir im Glauben blind. Es gibt aber auch diese andere Wirklichkeit, dass er sich entzieht. Das ist viel seltener der Fall, wäre ein eigenes Thema. Ich will das nur hier andeuten, aber er hat alles im Blick und von diesen Situationen sagt die Bibel, wir werden nie versucht über unser Vermögen. Er weiß genau, wann wir ihn brauchen. Und dann kommt er und Petrus nimmt ihn wahr, alle anderen auch, aber er steht hier stellvertretend für die Jünger und redet ihn dann an. Herr, bist du es, so befehl mir zu dir zu kommen auf dem Wasser. Herr, also jetzt nicht mein lieber Freund Jesus, schön, dass du da bist, sondern Herr, es braucht in manchen Situationen einen Herrn, den Herr der Welten. Wenn du es bist, der du alle Dinge kannst, gerade kommen sie von der Vermehrung, von der Sättigung der 5000, war unmittelbar vorher. Wenn du es bist, der das kann und der kein Ding unmöglich ist, so befiehl mir, sehr wichtig, so befiehl mir. Petrus wartet auf das Wort, auf den Befehl Jesu. Er stürmt nicht los. Es ist nicht der Petrus wie bei der Ankündigung der Verleugnung und wenn dich alle verlassen, ich aber nicht. Nein, hier weiß er, ich muss auf das Wort Jesu warten. In solchen Situationen kann ich nicht losstürmen. So wie er es übrigens bei dem Fischfang erlebt hat, bei seiner Berufung, wo Jesus sagt, mach das jetzt. Und er sagt, auf dein Wort hin, da werfe ich nochmal die Netze aus, obwohl das meiner ganzen Logik widerspricht. Und jetzt geht er einen Glaubensschritt und sagt, wenn du es sagst, kann ich aufs Wasser gehen. Er wartet auf dein Wort. Er sagt nicht, ich habe mal eine tolle Idee und jetzt machen wir das mal so. Nein, ich warte. Hier ist Petrus ganz im guten Sinne demütig und doch voller Vertrauen zu Jesus. Diese Szene, dieser Satz ist ein wirkliches Vorbild für gutes und richtiges Beten. Noch einmal, spüren Sie mal nach. Nicht, ich habe eine Idee und mache das. Nein, Herr, wenn du es sagst, dann mache ich es. Es hat eine ganz andere Qualität. Vorher mache ich nichts. Und dann kommt noch das noch Wichtigere in diesem kleinen Satz. Das sind nur zwei Worte. Das ist das Allerwichtigste. Zu dir. So befiehl mir, zu dir zu kommen. Diese Formulierung ist mit Bedacht gewählt. Seht, er will nicht einfach über das Wasser gehen, um ein tolles Wunder zu erleben, sondern er hat den tiefgehenden Wunsch, vielleicht den tiefgehendsten, den ein Mensch haben kann und vielleicht auch haben sollte, zu dir, Jesus. Halten wir einmal an diesem Punkt inne, bei diesem Satz, befiehl mir zu dir. Denn da wird uns eine Unterscheidung innerhalb unseres Glaubens sehr wichtig gemacht. Wie gesagt, es geht nicht darum, ein Wunder zu erleben, sondern man könnte sagen, um etwas noch Größeres zu dir zu kommen. Hier sind wir im Zentrum des christlichen Glaubens. Diesen Glauben nenne ich die erste und letzte Liebe zu Jesus. In der Offenbarung des Johannes wird das die erste Liebe genannt, die erste und letzte Liebe zu dir. Und es ist sicherlich nicht von ungefähr, dass diese Formulierung genau in dieser Situation gewählt wird. Denn diese Erzählung steht nicht für ein kleines Problemchen, das man mal hat, wenn man mal einen kleinen Lebenssturm hat, sondern hier geht es um Sein oder Nichtsein. Diese Erzählung, hier geht es um Leben und Tod. Die Jünger waren in wirklicher Todesangst. Sie kämpften gegen den Wind des Todes. Die Wellen drohten, sie zu begraben. Angesichts dieser Todesbedrohung hatte Petrus nur einen Wunsch: zu dir. Noch wichtiger, als bei den Jungs im Boot zu bleiben, zu dir. Liebe Schwestern und Brüder, ich möchte euch und mich auch auf diesen Unterschied aufmerksam machen, den Unterschied zwischen zu dir, Gott, zu Jesus und dem Wunsch, etwas Nettes mit ihm zu erleben. Ein Wunder zu erleben, über das Wasser zu gehen, vielleicht von einer irdischen Krankheit errettet zu werden. Es gibt einen Unterschied zwischen der Hoffnung auf irdische Errettung und einer Hoffnung bei dir. Ich mute es einmal uns zu, dem nachzuspüren, was ist dein tiefster Wunsch? Frag dich das mal. Was ist dein tiefster Wunsch in deinem Leben? Nicht, wie sollte er sein, kein frommes Über-Ich, kein Laberababer, sondern ehrlich, was ist dein tiefster Wunsch, in Verbindung mit Jesus zu sein oder etwas Tolles nur zu erleben? Was ist dein tiefster Wunsch? Ich merke, bei dem Ersteren bei dir zu sein, egal was ist, Herr zu dir, da entsteht eine wirkliche Geborgenheit, auch eine gewisse Vollmacht und auch ein wirkliches Gehaltensein. Nicht falsch verstehen, es geht nicht um Weltflucht, aber um das, was letzten Halt gibt. Und der liegt nicht bei Menschen im Boot und bei dem Nächsten, was man innerweltlich macht, sondern bei ihm. Das ist einer der tiefsten Gebetswünsche, die es gibt, hier ausgedrückt, zu dir. Und eine solche Bitte beantwortet Jesus immer mit dem, was er auch bei Petrus tut. Und er sprach: Komm her. Komm her. Es ist dieses wunderschöne Komm, das Jesus an manchen Stellen im Neuen Testament sagt. Komm, Kommt, ihr Mühseligen und Beladenen. Komm, sagt er zu den Jüngern, folge mir nach. Zum toten Lazarus, komm heraus. Komm. Komm du mit deiner Lebensgeschichte. Komm du hin, Halfer in der Kirche. Komm her zu mir. Es ist dieses Kommen der Liebe Jesu. Ganz ohne Voraussetzung. Und das gibt dem Herzen Kraft zu gehen, nicht nur in die Stille zu kommen, sondern es gibt dem Herzen Kraft zu gehen zu ihm hin. Man geht sozusagen getragen von seinem Wort über das Chaos der Wellen und der Todesängste hindurch zu ihm. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Kennt ihr dieses auf Jesus zugehen, wo man merkt, im Gottesdienst, im Gebet, manchen schenkt Gott das auch ganz ohne Vorbereitung, manchmal so in einem Traum, da ist man ganz bei ihm, wo nur noch er wichtig ist. Ist das nicht schön? Und alles andere tritt in den Hintergrund. Nun sehe ich schon die großen Abers auf eurem Kopf. Ich sehe sie jetzt hier nicht, aber ich ahne sie. Die sagen, gut geredet, Herr Pastor, aber liest doch mal, wie die Geschichte weitergeht. Ja, man könnte sagen, wie schön wäre es, wenn die Geschichte ja zu Ende wäre. Ne? Aber vielleicht ist es auch gerade gut, dass sie es nicht ist. Wir wissen ja, wie es weitergeht. Aber bevor wir darauf schauen, ist mir wichtig zu sagen, das, was jetzt kommt, hebt das bisherige nicht auf. Es könnte sogar eine Basis darin haben. Also lest bitte die Geschichte nicht so nach dem Motto, der Petrus war da ein bisschen übermütig. Nein, der Petrus hatte eine gute Sehnsucht und hoffentlich haben wir sie auch. So ist es richtig. Dieser von Petrus bisher gemachte Glaubensschritt ist wichtig und dann kommt ein nächster, eine zweite Dimension des Glaubens. Als er aber auf den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken. Manchmal liegt es so nah beieinander, da haben die Heiligen seit Jahrhunderten, denken die darüber nach. Ich bin so dicht bei Jesus, die größte Jesusnähe, demütiges Bitten, vertrauensvolles Gehen, näher zu Jesus kommen und dann kommt der starke Wind. Der starke Wind, der unseren Glauben klein werden lässt, aber Jesu Treue nicht. Der Glaube wird klein, aber Jesu Treue nicht. Der starke Wind kann für jeden einen anderen Namen haben. Das ist je nach Typ auch und Lebenssituation und Anfechtungssituation unterschiedlich. Manchmal sind es Selbstvorwürfe. Manchmal steigt die verkorkste Lebensgeschichte auf und sie greift mich wieder an. Eine Szene kommt mir in den Sinn und alles ist weg, was vorher da war. Unbereinigte Schuld, Kummer, Sorge um andere Menschen, um mein Leben, Zweifel an Gottes Güte und manchmal auch finsterste Gedanken. Das hat die Heiligen immer beschäftigt, die über das Herzensgebet nachgedacht haben. Die haben am meisten darunter gelitten, dass sie ganz dicht bei Jesus waren und dann kam auf einmal wie ein Sturm angeflogen, irgendwelche fürchterlichen Gedanken. Wo sie auf einmal einen Hass hatten gegen andere Menschen im Herzen. Oder weiß was ich was. Dieser starke Wind, der uns in die Glieder fährt, manchmal geradezu, auch wenn Nachrichten kommen, eine Schreckensnachricht kommt, heißt es ja, es ist eine Schreckensnachricht, dann steckt der Schreck in den Gliedern. Aber auch er ist bis unserem tiefsten Geist drin und der unsere Aufmerksamkeit von Jesus wegzieht, der uns im Chaos versinken lässt. Und da hilft nur noch eines, Herr, rette mich. Und schrie, Herr, rette mich. Hier lernen wir eine andere Dimension des Glaubens kennen. Es gibt Situationen, da können wir nicht mehr beten, befiehl mir, jetzt zu dir zu kommen. Das wäre Unsinn. Es gibt Situationen, da können wir nur noch schreien, Herr, rette mich. Das ist eine andere Situation. Übersetzt heißt ja der Name Jeschua, Yahweh Shua, da steckt drin, Gott rettet, Jesus der Retter. Ich kenne Situationen in meinem Leben, da konnte ich nur noch Jesus sagen. Jesus, hilf, rette, Jesus. Und in solchen Augenblicken lernen wir, nicht mein starker Glaube rettet, sondern allein er. Ja, liebe Schwestern, lieber Bruder, Glaube ist gut, aber glaube nicht an deinen Glauben, sondern glaube an Jesus. Glaube nicht an deinen Glauben, sondern glaube an Jesus, der rettet. Denn die tröstliche Verbindung dieser beiden Szenen bisher ist, dass Jesus da ist. Er kommt und dann sehe ich ihn und sage, Herr, gib mir ein Wort und dann höre ich sein Wort und gehe und beim anderen Mal rettet er mich durch sein Eingreifen. Sogleich streckte Jesus die Hand aus und ergriff ihn. Ja, dann bin ich wirklich ergriffen. Bin ich ergriffen von Jesus. Nicht berauscht, ergriffen. Es ist die Situation des Todes und so mancher Todesängste im Vorfeld unseres Lebens. Wenn ich wirklich versinke, brauche ich allein ihn. Herr, weil mich festhält deine starke Hand, vertraue ich still und manchmal verzweifelnd schreiend, nicht immer still. Zwei Dimensionen des Glaubens. Herr, zu dir, sag ein Wort, Herr, rette mich. Es gibt noch eine dritte, die ich nur kurz andeuten möchte, aber die auch sehr wichtig ist. Jesus fragt kritisch, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Schon interessant, dass Jesus uns das zumutet. Er sagt nicht, ach, das war wirklich ein schrecklicher Sturm, so würde ich ja Seelsorge machen, ne? Also wirklich schrecklich, was du jetzt erlebt hast, ne? War auch nicht so schlimm, dass du gezweifelt hast. Verständnis wird uns als Pastoren beigebracht, ist auch gut. Und Petrus, Jesus geht zu ihm und er sagt, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und wir können doch, was können wir denn sagen auf diese Frage Jesu? Wir können doch eigentlich nur sagen, ja Herr, ich weiß auch nicht, warum ich so bescheuert bin, aber es ist immer wieder so und ich weiß nicht, was da in mich fährt. Warum ich immer wieder mich von anderen dringend mehr beeindrucken lasse, obwohl du dabei bist. Das ist doch der Punkt. Er ist dabei bei Petrus. Aber es geschieht immer wieder, sodass ich dich aus dem Blick verliere. Herr, bitte sei mir gnädig, erbarme dich, halte mich, sei mir treuer, als ich es dir bin. Sei du mir treuer, als ich es dir bin. Und er kann aus den Zweifeln retten. Auch diese, ich kaschiere jetzt den Zweifel nicht. Der Zweifel, glaube ich, ist im Neuen Testament eine Sünde. Und er hat auch diese Sünde auf sich genommen. Ich habe nochmal darüber nachgedacht. Jesus hatte, glaube ich, nein, ich bin mir sicher. Es sei denn, jemand kann mich überzeugen. Jesus hatte nie Zweifel an der Güte Gottes und seiner Macht und seiner Nähe. Er hat damit gerungen, aber er hatte keine Zweifel. Und jetzt kommen wir zu einer anderen Dimension des Glaubens, die wir oft vergessen. Wir dürfen nämlich um den Glauben bitten, den Jesus hatte. Es gibt den Glauben, der es uns vertraut, an Jesus, an seine Macht, an seine Rettung, an seine Erlösung. Die beiden Dimensionen haben wir gerade gehabt. Ich komme zu dir auf dein Wort, Herr, rette mich. Aber es gibt auch die Dimension, dass wir bitten dürfen, Herr, gib mir den Glauben, den du hattest, denn der ist wirklich nicht in mir. In mir ist ein zweifelnder, ein immer wieder kaputtgehender Glaube. gib mir deinen Glauben. Und Jesus sagt das an manchen Stellen im Neuen Testament, meine Freude gebe ich, meine Liebe gebe ich, meinen Frieden gebe ich. Wir dürfen um den Glauben bitten, den Jesus hatte. Und der wird durch den Heiligen Geist in unser Herz gelegt. O Heiliger Geist, schenke mir den Glauben, den Jesus hatte. Und dann rettet der Glaube Jesus in mir meinen Glauben. Können wir mal drüber nachdenken. Und dann legte sich der Wind. Und damit endete es doch im Frieden. Und sie fielen nieder und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn und du bist der Retter. Drei Dimensionen des Glaubens, die in Lebensstürmen bewahren. Herr, zu dir. Herr, rette mich. Herr, lege dein Glauben in mein Herz. Berge mich bei dir. Ich bitte, dass die Band nach vorne kommt und wir miteinander das nächste Lied singen, das einige von euch kennen. Und ich lade euch ein, im Herzen dieses Lied mitzusingen, mitzubeten. Ich werde in das Lied hinein auch noch mal beten mit uns. Berge mich.